ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea, unter anderem über Diskussionen über Änderungen bei der Wahlkommission, nachdem bei der letzten Kommunalwahl Stimmzettel gefehlt hatten. Sie hören außerdem Asienkompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi lädt Papst Leo XIV. Zu Besuch in Südkorea ein. Seoul begrüßt Einigung zwischen USA und Iran auf Kriegsende. US-Regierung plant für Wiederaufbau im Iran auch mit koreanischen Unternehmen. Präsident Lee Jae-myung hat am Montag Papst Leo XIV. Gebeten, anlässlich des Weltjugendtags 2027 in Seoul, Südkorea, zu besuchen. Die Einladung habe Lee während seines Treffens mit dem Papst im Vatikan ausgesprochen, wie der nationale Sicherheitsberater Wee Song-lak vor der Presse in Rom mitteilte. Von Interesse ist außerdem, ob Lee den Pontifex offiziell darum bat, nach Nordkorea zu reisen. Laut Berichten wurde die Angelegenheit beim Treffen mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin besprochen. Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte, er denke, dass im Zuge der Diskussionen über den Weltjugendtag und die innerkoreanischen Beziehungen verschiedene Maßnahmen zur Sprache gebracht worden seien. Das südkoreanische Präsidialamt hat begrüßt, dass die USA und der Iran eine Einigung auf ein Ende des Kriegs erzielten. Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Montag in Rom, es sei begrüßenswert. Er halte die Einigung für einen Fortschritt in die wünschenswerte Richtung. Er teilte die Ansicht mit, es sei für Südkorea umso bedeutsamer, als die Öffnung der Straße von Hormuz Teil der Vereinbarung sei. US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag auf einer Social-Media-Plattform bekannt gegeben, dass eine Einigung mit dem Iran erzielt worden sei. Auch hatte er die Öffnung der Straße von Hormuz und die Aufhebung der Seeblockade der US-Marine genehmigt. Der Iran hatte seinerseits das Ende der Militäroperationen bestätigt. Die USA planen einen groß angelegten Wiederaufbaufonds für den Iran. Sollte Iran der endgültigen Einigung für ein Ende des Kriegs zustimmen, würde ein 300 Milliarden US-Dollar schwerer Fonds aufgelegt. Das berichtete die Zeitung Financial Times am Montag unter Berufung auf einen hochrangigen US-Beamten. Den Wiederaufbau sollen überwiegend Privatunternehmen leisten. Eine andere über die Verhandlungen informierte Person sagte, dass Unternehmen in Europa, Asien, Südkorea und Japan sowie auch amerikanische Unternehmen Interesse bekundet hätten. Nach einer Aufhebung der Sanktionen wären die Mittel aus diesem Fonds ein erheblicher Betrag. Die Ausfuhrpreise in Südkorea sind weiter gestiegen. Nach Angaben der Bank of Korea am Dienstag kletterten die Exportpreise im Mai um 0,3% zum Vormonat. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum wurde ein Anstieg um 46,9% verbucht. Bei Industrieprodukten wurde eine Teuerung von 0,3% im Vormonatsvergleich verbucht. Beim Exportpreisindex für Computer, elektronische und optische Geräte wurde mit 208,98 der höchste Stand seit Juli 2010 verzeichnet. Lee Moon-hee vom Team für Preisstatistiken der Notenbank erklärte, dass bei einer anhaltenden Nachfrage nach KI-Investitionen das Angebot, insbesondere das an Speicherchips, seit geraumer Zeit nicht schnell genug wachse. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wirke sich anscheinend auf den Aufwärtstrend aus. Die Entscheidung der Partei Macht des Volkes, PPP, Neuwahlen in einigen Regionen zu beantragen, sorgt in politischen Kreisen für Wirbel. Anlass ist die Stimmzettelpanne bei den Kommunalwahlen am 3. Juni. Die PPP-Führung gab am Montag ihre Entscheidung bekannt, Neuwahlen in 6 vom Stimmzettelmangel betroffenen Regionen, darunter Seoul, zu beantragen. Die regierende demokratische Partei DP kritisierte die Entscheidung der Oppositionspartei als widersprüchlich und Verstoß gegen die politischen Rechte. Die PPP wolle damit erreichen, dass selbst gültige Stimmen für ungültig erklärt werden. Die PPP argumentiert jedoch, dass bei ihrer Entscheidung die Wiederherstellung der politischen Rechte oberste Priorität habe und nicht politische Vor- und Nachteile. Ihr Fraktionsführer Chong Jong-sik erklärte, der Beschluss beruhe auf der Überzeugung, dass es im Einklang mit den Grundsätzen fairer Wahlen stehe, den möglichen Einfluss der Verletzung der politischen Rechte auf die Wahlergebnisse gründlich zu überprüfen. Südkoreas Minister für Handel, Industrie und Ressourcen Kim Jong-un ist im Anschluss an seinen Besuch in Saudi-Arabien nach Katar weitergereist. Laut dem Industrieministerium besuchte Kim am Montag den Sitz des staatlichen Energieunternehmens Qatar Energy. Dort traf er Saad bin Sherida Al-Kabi, Katars Staatsminister für Energieangelegenheiten und CEO von Qatar Energy, zu einem Gespräch. Katar hatte Südkorea eine stabile Versorgung mit Flüssigerdgas LNG nach der Normalisierung der Lage in der Straße von Hormuz zugesichert, als der Stabschef des Präsidialamtes Kang Hun-sik als Sondergesandter von Präsident Lee Jae-myung im April das Land besucht hatte. Dem Industrieministerium zufolge bekräftigte das Emirat beim Treffen am Montag seinen Plan, Südkorea vorrangig mit LNG und Kondensat zu beliefern. Katar ist für Südkorea der drittgrößte LNG-Lieferant. Die südkoreanische Regierung hat die Stahlbranche über den Stand der Verhandlungen mit der Europäischen Union wegen ihrer anstehenden Verschärfung der Regeln für Stahlimporte informiert. Bei dem Treffen ging es auch darum, wie darauf reagiert werden sollte. Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen kam Handelsminister Johan Gu am Dienstag in Seoul mit Vertretern des koreanischen Eisen- und Stahlverbandes sowie großer Stahlunternehmen zu einer Besprechung zusammen. Jo erklärte, dass die neuen Maßnahmen der EU im Stahlbereich eine wichtige Angelegenheit darstellten, die sich unmittelbar auf den Export, die Investitionen und die Beschäftigung in der koreanischen Stahlindustrie auswirken könne. Die Regierung nutze alle verfügbaren Kanäle, damit die Interessen der einheimischen Branche möglichst gut berücksichtigt würden. Er bat die Branche um Bemühungen um faire Exportpraktiken und mehr Transparenz bei Transaktionen, da neben der EU weitere Länder ähnliche Importbeschränkungen beschließen können. Zum Schutz der europäischen Stahlindustrie senkt die EU mit Wirkung ab dem 1. Juli die zollfreie Importmenge um rund 46%. Der Zollsatz für Stahlimporte, die über das Zollkontingent hinausgehen, steigt von 25% auf 50%. Joshua von der K-Pop-Gruppe Seventeen tritt nächste Woche im UNESCO-Hauptquartier in Paris ans Rednerpult, um eine Botschaft der Unterstützung für die junge Generation zu übermitteln. Joshua werde bei einer Gedenkveranstaltung am 25. Juni als Goodwill-Botschafter der UNESCO für die Jugend eine Rede halten, gab seine Agentur Pledis Entertainment am Dienstag bekannt. Die Veranstaltung findet zum Gedenken an das gemeinsam von der UNESCO und Seventeen initiierte globale Jugendförderprogramm Going Together for Youth Creativity and Wellbeing statt. Die Boyband hatte anlässlich ihrer Ernennung zum allerersten UNESCO Goodwill-Botschafter für die Jugend im Jahr 2024 1 Million US-Dollar gespendet, um einen globalen Jugendfonds einzurichten. Seventeen hatten 2023 als erste K-Pop-Interpreten eine Sondersitzung beim UNESCO-Jugendforum geleitet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Nach dem Mangel an Stimmzetteln bei den Kommunalwahlen am 3. Juni in Südkorea wird die Forderung nach einer grundlegenden Reform der Nationalen Wahlkommission immer lauter. Politiker beider großer Parteien bringen Reformgesetze ein, während Juristen erklären, dass eine Auflösung der Behörde nur durch eine Verfassungsänderung möglich wäre. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. In Los Angeles können Schülerinnen und Schüler jetzt K-Pop als reguläres Schulfach belegen, inklusive eigener Projekte zur Gründung fiktiver Bands und Besuchen bei koreanischen Unterhaltungsfirmen. Was als Pilotprojekt begann, ist inzwischen so beliebt, dass sich die Zahl der Klassen verdreifacht hat. Mehr dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied The Blue Night of Jeju Island, gesungen von Song Si-kyung. Nach dem Mangel an Stimmzetteln bei den Kommunalwahlen am 3. Juni mehren sich in Südkorea die Forderungen nach einer grundlegenden Reform der Nationalen Wahlkommission. Im Zentrum der Kritik stehen vor allem zwei Punkte: die Stellung der Kommission als unabhängiges Verfassungsorgan, das kaum einer externen Kontrolle unterliegt, sowie die Praxis, dass der Vorsitz der Kommission traditionell von einem amtierenden Mitglied des obersten Gerichtshofs übernommen wird. Die Nationale Wahlkommission wurde 1960 als unabhängiges Verfassungsorgan eingerichtet, als Reaktion auf die berüchtigten Wahlfälschungen vom 15. März jenes Jahres. Diese besondere Stellung sichert der Kommission zwar politische Neutralität zu und nimmt sie von der allgemeinen Dienstaufsicht durch den Rechnungshof aus, doch Kritiker meinen, die fehlende externe Kontrolle habe inzwischen dazu geführt, dass die Behörde ihre Fähigkeit zur Selbstreflexion verloren habe. Ein Vertreter des zuständigen Parlamentsausschusses für Verwaltung und Sicherheit erklärte, eine derart unabhängige Stellung wie die der südkoreanischen Wahlkommission sei weltweit nur selten zu finden. Die ursprünglich für eine neutrale Wahlorganisation gedachte Regelung habe stattdessen interne Missstände und mangelnde Disziplin begünstigt. Auch die Struktur der Kommission selbst steht zur Debatte. Von den 9 Mitgliedern arbeitet nur eines hauptamtlich, die übrigen 8, darunter der Vorsitzende, traditionell ein amtierender Richter am obersten Gerichtshof, üben ihr Amt nebenberuflich aus. Ein Rechtsprofessor der Korea-Universität kritisierte, dass die höchsten Entscheidungsträger nicht durchgehend im Amt seien und die Kommission dadurch wie ein Unternehmen ohne echten Eigentümer geführt werde. Er schlug vor, alle Mitglieder hauptamtlich tätig werden zu lassen und den Vorsitz künftig nicht mehr einem amtierenden, sondern einem ehemaligen Mitglied des obersten Gerichtshofs zu übertragen. Parlamentsabgeordnete beider großer Parteien bringen inzwischen eine Reihe von Reformgesetzen ein. Aus der regierenden Demokratischen Partei gab es Vorschläge, die unter anderem ein geregeltes Verfahren zur Nominierung des Kommissionsvorsitzenden, eine Reform der Dienstaufsicht durch den Rechnungshof sowie organisatorische Verbesserungen bei den regionalen Wahlkommissionen vorsehen. Bereits zuvor war ein Gesetzentwurf eingebracht worden, der ein 9-köpfiges Aufsichtsgremium mit externer Mehrheit innerhalb der Wahlkommission vorsieht. Dieser wird derzeit im zuständigen Parlamentsausschuss beraten. Ein weiterer Entwurf, nach dem aus dem nebenamtlichen Kommissionsvorsitz eine hauptamtliche Position würde, liegt ebenfalls noch im Ausschuss, eingebracht von einem Abgeordneten, der inzwischen zum Provinzgouverneur von Jeju gewählt wurde. Auch aus der konservativen Oppositionspartei kommen ähnliche Initiativen. Ein Abgeordneter kündigte an, die parlamentarische Kontrolle künftig nicht nur auf die zentrale Wahlkommission, sondern auch auf die regionalen Wahlkommissionen der Städte und Provinzen auszuweiten. Zudem soll geprüft werden, die Wahlkommissionen auf Bezirks- und Gemeindeebene aufzulösen und ihre Aufgaben den regionalen Kommissionen der Städte und Provinzen zu übertragen, die selbst nur noch bei anstehenden Wahlen als befristete Organisationen bestehen sollen. Eine weitere Abgeordnete der Partei Macht des Volkes brachte zuvor bereits einen Gesetzentwurf ein, der eine parlamentarische Anhörung für die Ernennung des Generalsekretärs der Zentralen Wahlkommission vorschreiben würde, um die externe Kontrolle zu stärken. Ein parteiloser Abgeordneter kündigte zudem an, neben der Umwandlung des Kommissionsvorsitzes in eine hauptamtliche Position auch eine Dienstaufsicht durch den Rechnungshof sowie strengere Regelungen für Urlaub und Beurlaubung der Mitarbeitenden der Wahlkommission vorzuschlagen. Zu der Frage, wie weit solche Reformen rechtlich gehen können, gab es auch Stimmen aus der Rechtswissenschaft. Eine vollständige Auflösung der Wahlkommission wäre demnach nur durch eine Verfassungsänderung möglich. Die Verfassung schreibt die Einrichtung der Kommission als unabhängiges Organ ausdrücklich vor und legt sogar deren Zusammensetzung fest: 3 vom Präsidenten ernannte, 3 vom Parlament gewählte und 3 vom Präsidenten des obersten Gerichtshofs bestimmte Mitglieder mit einer Amtszeit von jeweils 6 Jahren. Eine derart verfassungsrechtlich verankerte Institution könne nicht einfach durch ein einfaches Gesetz abgeschafft werden. Eine Verfassungsänderung selbst ist ein aufwendiges Verfahren. Sie muss von der Mehrheit der Abgeordneten oder vom Präsidenten eingebracht, mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament beschlossen und abschließend durch eine Volksabstimmung bestätigt werden. Ein Verfassungsrechtler der Chungang-Universität sieht in diesem Zusammenhang zur Vorsicht bei der Forderung, sämtliche neuen Mitglieder hauptamtlich zu beschäftigen. Dies wäre mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden. Eine Verkleinerung des Gremiums bei gleichzeitiger Hauptamtlichkeit eines Teils der Mitglieder hält er dagegen für sinnvoll. Eine grundlegende Änderung der Zusammensetzung der Wahlkommission selbst erfordere jedoch in jedem Fall eine Verfassungsänderung. Anders sieht es bei praktischen Fragen der Stimmzettelverwaltung und der Reaktion vor Ort aus. Hier könnten bereits Änderungen auf Gesetzesebene Abhilfe schaffen. So könnten Wahllokale künftig dazu verpflichtet werden, einen bestimmten Anteil an zusätzlichen Stimmzetteln bereitzuhalten, und die Anzahl sowie der rechtzeitige Eingang der Stimmzettel könnten am Vortag der Wahl doppelt überprüft werden, sowohl durch die örtliche Wahlkommission als auch durch die jeweilige Wahllokalleitung. Käme es trotzdem zu einem Mangel an Stimmzetteln oder zu einer Unterbrechung der Stimmabgabe, müsste dies sofort an die übergeordnete Wahlkommission gemeldet und bekannt gemacht werden, einschließlich der Dauer der Unterbrechung und der ergriffenen Maßnahmen. Hören Sie nun Asien kompakt. Dazu begrüßt Sie auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
US-Präsident Donald Trump hat erneut für Unmut in Japan gesorgt mit einem Musikvideo, das er Anfang Juni auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlichte. In dem KI-generierten Clip tritt ein Trump-Lookalike als Uzumaki Naruto auf, der Hauptfigur der weltbekannten japanischen Anime-Serie Naruto, im orangefarbenen Ninja-Kostüm auf einem Kamel reitend vor dem schiefen Turm von Pisa oder eine amerikanische Flagge auf dem Mond pflanzend.
Das Video entstand passend zum Lied Thank You, President Trump, eines republikanischen Kongressbewerbers aus New York, mit der offensichtlichen Botschaft, Trump sei ein weltweit gefeierter Gerechtigkeitsheld. Doch Anime-Fans weltweit reagierten mit Empörung. Sie schlossen sich einer Online-Petition an, die seit März läuft und inzwischen rund 20.000 Unterschriften zählt. Naruto stehe für Werte wie Mut, Freundschaft und Ausdauer, heißt es darin. Eine Nutzung ohne Zustimmung der Urheber für politische oder militärische Zwecke sei inakzeptabel.
Neu ist dieser Streit nicht. Schon im März hatte das offizielle Ex-Konto des Weißen Hauses einen Clip veröffentlicht, der Szenen eines amerikanischen Luftangriffs auf den Iran mit Ausschnitten aus der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! Kombinierte, als Werbung für die Militäroperation. Der Rechteinhaber stellte damals klar, die Urheber hätten mit dem Video nichts zu tun, eine Genehmigung sei zu keinem Zeitpunkt erteilt worden.
Nun hat die japanische Regierung offiziell reagiert. Das Außenministerium in Tokio wandte sich mehrfach an die amerikanische Botschaft und meldete Bedenken zu den Beiträgen auf Truth Social an. Man verzichtet dabei auf politische Konfrontation, setzt aber auf ein klares Grundprinzip.
Onoda Kimi, Ministerin für die sogenannte Cool Japan Strategie, Japans Programm zur Förderung von Manga, Anime und Spielen als Kulturgüter und Exportprodukte, betonte auf einer Pressekonferenz, dass vor der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke stets die Erlaubnis des Rechteinhabers einzuholen sei. Das gelte für jedermann, auch für öffentliche Stellen und staatliche Akteure.
Experten sehen in dem Fall ein Symptom eines größeren Problems. KI-generierte Inhalte erschwerten den Urheberrechtsschutz erheblich. Selbst ohne direkte Kopie einer Figur könne die erkennbare Anlehnung an Kostüm, Stil und Atmosphäre eines Werkes es recht in politischem Kontext kulturellen Widerstand auslösen. Dass Tokio auf Diplomatie statt auf eine Klage setzt, dürfte dieser Grauzone geschuldet sein.
Indiens Streitkräfte haben Uniformen und Traditionen grundlegend erneuert. Mit der kürzlich veröffentlichten Uniformordnung 2026 will das Militär sichtbare Überreste der Kolonialzeit beseitigen. Die auffälligste Neuerung ist ein Jackett mit geschlossenem Kragen für die Gala-Uniform der Offiziere, inspiriert von traditioneller indischer Kleidung und als Ersatz für den bisherigen westlich geprägten Schnitt.
Auch kolonialzeitliche Symbole und Begriffe verschwinden. Der Begriff Royal, ein Verweis auf den britischen Monarchen, wird nicht länger verwendet. Ein bestimmter Gürtel mit Tasche, der zur Dinneruniform getragen wurde, entfällt künftig. Das Mitführen des Degens wird stark eingeschränkt. Nur bei Großereignissen wie dem Republikfeiertag am 26. Januar oder dem Unabhängigkeitstag am 15. August dürfen ausgewählte Offiziere ihn noch tragen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Indien koloniale Spuren tilgt. Anfang dieses Jahres wurden 246 Straßen und Gebäude auf Militärgelände umbenannt, zu Ehren indischer Kriegshelden und verdienter Militärführer. Bereits 2023 hatte die Armee kolonialzeitliche Zeremonien abgeschafft, darunter Pferdekutschen bei offiziellen Anlässen und Militärkapellen beim Abendessen.
Der historische Hintergrund ist tiefgreifend. Rund 190 Jahre lang stand Indien unter britischer Kolonialherrschaft, zunächst durch die Ostindien-Kompanie, später direkt durch die britische Krone. Seit der Unabhängigkeit 1947 hat Indien eine der größten Streitkräfte der Welt aufgebaut. Mit rund 1,4 Millionen Soldaten gilt das Land als viertgrößte Militärmacht nach den USA, Russland und China.
Bhutan ist weltweit bekannt für sein Konzept des Proto-Nationalglücks, doch selbst das kleine Königreich im Himalaya bleibt von einem Problem nicht verschont, das viele Industrieländer plagt, die sinkende Geburtenrate. Die Regierung in Bhutan kündigte eine finanzielle Förderung für Familien mit mindestens 3 Kindern an. Familien, deren drittes Kind nach dem 4. Juni geboren wurde, erhalten bis zu dessen 3. Geburtstag monatlich 105 US-Dollar.
Auch Familien, deren drittes Kind vor diesem Datum geboren wurde, aber noch keine 3 Jahre alt ist, können die Förderung rückwirkend erhalten. Ein Regierungsvertreter erklärte, die Förderung gelte für alle Kinder ab dem 3., unabhängig von der genauen Kinderzahl eines Paares. Begründet wird der Schritt mit den langfristigen Folgen von Bevölkerungsrückgang, Alterung und Abwanderung für den Arbeitsmarkt und die gesellschaftliche Entwicklung.
Die Zahlen sprechen für sich. 2015 wurden noch gut 11.000 Kinder in Bhutan geboren, 9 Jahre später nur noch rund 8.000. Ein Rückgang um etwa ein Viertel. Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau ist inzwischen auf 2,1 gesunken. Hinzu kommt, dass immer mehr junge Menschen das Land verlassen, aus wirtschaftlichen Gründen, etwa in Richtung Australien. Insgesamt leben derzeit weniger als 800.000 Menschen in Bhutan.
Das Land zwischen den beiden Großmächten China und Indien ist vor allem für seinen ungewöhnlichen Ansatz in der Politik bekannt. Bereits in den 1970er Jahren erklärte der bhutanische König, das Bruttonationalglück sei wichtiger als das Bruttoinlandsprodukt. Diplomatische Beziehungen unterhält Bhutan seit 1968 mit Indien. Mit China hingegen bestehen bislang keine offiziellen Beziehungen, nicht zuletzt wegen ungelöster Grenzfragen.
Das war's mit Asien Kompakt dieser Woche.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
An der Fairfax High School im kalifornischen Los Angeles gehört K-Pop inzwischen zum regulären Lehrplan. Im Schuljahr 2025/26 wird der sogenannte K-Pop-Lehrplan als offizielles Wahlfach an Mittel- und Oberschulen angeboten, entwickelt vom Schulbezirk Los Angeles gemeinsam mit dem südkoreanischen Generalkonsulat in der Stadt. In einer Unterrichtsstunde diskutierten die Jugendlichen kürzlich, was für den Erfolg einer K-Pop-Gruppe entscheidend sei. Die Antwort lautete einhellig: die Fanbasis. Die Fans seien nicht nur ein Marketinginstrument, hieß es, sondern entscheidend dafür, ob eine Gruppe überhaupt bestehen könne. Im Unterricht entwickeln die Schülerinnen und Schüler eigene fiktive K-Pop-Gruppen, ganz so, wie es in echten Plattenfirmen geschieht. Sie legen musikalisches Konzept, Positionen und Nationalitäten der Mitglieder, Namen und sogar den Namen der Fangemeinde fest und stellen ihre Projekte anschließend der Klasse vor. Der Unterricht vermittelt dabei nicht nur Musikgeschmack, sondern auch Einblicke in die Industriestruktur, Marketing und Bandkonzeption. Eine Schülerin der 11. Klasse, die ihre fiktive Gruppe Starlight vorstellte, sagte, sie sei ursprünglich nur wegen der Wahlfachpunkte in den Kurs gekommen, doch das Interesse an verschiedenen Genres und Gruppen sei stetig gewachsen. Inzwischen stehe sie K-Pop aufgeschlossener gegenüber. Sie schätze besonders, wie Musik Menschen weltweit verbinden könne, auch ohne gemeinsame Sprache. Lehrerin Suzy Bae, die selbst im Koreatown in Los Angeles aufgewachsen ist, erzählte, K-Pop sei zu ihrer Schulzeit noch längst nicht so international gewesen wie heute. Erst in den vergangenen Jahren habe die Musikrichtung einen regelrechten Boom erlebt. Die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler sei so groß, dass aus ursprünglich einer Klasse inzwischen drei geworden seien. Jede Klasse hat etwa 35 Plätze. Insgesamt nehmen derzeit über 100 Schülerinnen und Schüler am Kurs teil. Ein besonderes Element des Programms sind Besuche bei K-Pop-Unternehmen in Korea. Eine Neuntklässlerin, die seit 6 Jahren K-Pop-Fan ist, erzählte, sie habe von dem neuen Fach gehört und sofort gewusst, dass sie es belegen wolle. Der Schulalltag sei oft stressig, umso schöner sei es, das eigene Hobby mit der Schule und mit Freundinnen und Freunden in gemeinsamen Projekten teilen zu können. Besonders beeindruckt habe sie der Firmenbesuch, als sie in den Fluren überall Fotos von K-Pop-Gruppen sah, habe ihr Herz vor Aufregung schneller geschlagen. Der Besuch habe sie sogar dazu inspiriert, über eine berufliche Zukunft in der Branche nachzudenken. Sie könnte sich beispielsweise vorstellen, K-Pop-Gruppen bei ihren internationalen Vorstößen zu unterstützen. Hinter dem Programm steht eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Schulbezirk und dem Generalkonsulat. Seit 2024 hat eine Beauftragte des Schulbezirks die Entwicklung des Lehrplans vorangetrieben. Eine Bildungsbeauftragte des Generalkonsulats erklärte, das Programm habe man angesichts der wachsenden Begeisterung für die koreanische Kultur in den USA ins Leben gerufen. Künftig wolle man auch in anderen Bereichen, die bei jungen Menschen auf Interesse stoßen, etwa E-Sport oder koreanische Küche, den Austausch mit koreanischen Unternehmen fördern und entsprechende Kooperationsmöglichkeiten bekannt machen. Die Fairfax High School ist eine von 4 Schulen, die den K-Pop-Lehrplan im laufenden Schuljahr testen. Der Schulleiter sagte, man habe das Fach eingeführt, um den Schülerinnen und Schülern vielfältige Erfahrungen zu ermöglichen. Inspiriert vom K-Pop-Unterricht hat die Begeisterung der Jugendlichen für Musik auch das Interesse an anderen Musikfächern wie Kursen zu Hip-Hop und Rock'n'Roll belebt. Mit dem Lied Dialogue in a Dream, gesungen von Chang Hye-jin, beenden wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 내가 언제? 내가 언제? Heißt auf Deutsch je nach Kontext so viel wie was ich oder wann habe ich das getan oder gesagt? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Stewardessen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat. Mi-jin tut so, als wüsste sie nicht, wovon die Rede ist.
너 왜 웃어?
나 지금 네 얘기하는 거지? 옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술퍼 마시고?
내가 뭘 했는데?
너 사귀던 남자 시즈니 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 너 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Kim Mi-jin hier 내가 언제? Was ich?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제?
내가 언제? Kann man zum einen verwenden, wenn man sich wirklich nicht an etwas erinnert, was man gesagt oder getan haben soll. 오늘 같이 밥 먹자고 했잖아. 내가? 내가 언제? Du wolltest doch heute zusammen essen. Ich? Wann habe ich das gesagt? Hier noch ein Beispiel. 여기 와봤다며? 내가? 내가 언제 여기에 와봤지? Du meintest, du warst schon mal hier? Ich? Wann war ich denn schon mal hier? Hören Sie Letzteres einmal als Beispielkonversation.
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지? 여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
여기 와봤다며?
내가? 내가 언제 여기에 와봤지?
Zum anderen kann man sich damit auch herausreden und so tun, als hätte man etwas nicht gesagt oder getan. 너 걔 싫다고 했잖아. 내가 언제? Du meintest doch, du magst sie nicht. Was, ich? Hier noch ein Beispiel. 너 집에 간다며? 내가 언제? 더 놀 거야. Du meintest, du gehst nach Hause? Was, ich? Ich bleibe noch. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야. 너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
너 집에 간다며?
내가 언제? 더 놀 거야.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 내가 언제 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören. in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Die Gummischuhe von Oh Yong-soo aus dem Jahr 1949. In diesem Frühling gab es hier im stillen Dorf, wo eigentlich nur das gelegentliche Gackern der Hühner zu hören war, die auf dem Gerstenfeld verstreute Körner pickten, eine herzzerreißende Trennung. So beginnt Oh Yong-soos Kurzgeschichte Die Gummischuhe. Das Dorf, in dem die Geschichte spielt, liegt am Fuße eines Berges mit Blick aufs Meer. Die beiden Liebenden, die voneinander Abschied nehmen müssen, sind das Hausmädchen Nami und der Reisbonbon-Verkäufer. Der Reisbonbon-Verkäufer war beliebt bei allen Kindern im Dorf. Da die meisten Erwachsenen von früh bis spät arbeiteten, war er der Einzige, der ihnen Unterhaltung bot. »Ich hab Reisbonbons für euch alle. Hier, süße Kürbisbonbons von der Insel Ulleungdo. Wenn ein Mädchen sie isst, findet sie einen Ehemann, und wenn ein Junge sie isst, findet er eine Frau«, rief er. Kaum ein Kind hatte Geld, um sich Reisbonbons zu kaufen. Stattdessen brachten die Kinder manchmal alte Gummischuhe mit, um sie gegen Süßigkeiten einzutauschen. Die Brüder Yongi und Juni gehörten zu den Kindern, die sich am bloßen Anblick der mehlbedeckten Reisbonbons erfreuten. Ihr Vater Choi-su hatte das Hausmädchen Nami bei sich angestellt. Gerade als Choi-su sich zum Abendessen setzen wollte, kamen der 6-jährige Yongi und der 4-jährige Juni, die ihr Abendessen früher beendet hatten, zu ihm an den Tisch. »Vater, heute hat das Hausmädchen Juni geschlagen und mich gekniffen«, sagte Yongi. »Was denn wirklich?«, fragte Choi-su. Yongi nickte und krempelte den Ärmel hoch, aber es war keine Spur zu erkennen. Der jüngere Bruder zog seine Hose herunter, um sein Gesäß zu zeigen, und machte eine Bewegung, als ob er sich selbst verprügele. So wie die beiden sich verhielten, war Choi-su überzeugt, dass sie nicht logen. Er war erstaunt, nicht weil er gedacht hätte, dass es für das junge Hausmädchen fehl am Platze gewesen wäre, die Jungen zu schlagen oder zu kneifen. Vielmehr fand er es seltsam, weil er noch nie gehört oder gesehen hatte, dass sie die Kinder geschlagen hätte, seit sie für ihn arbeitete. Wenn es wirklich so gewesen war, wie die Kinder behaupteten, musste sie einen guten Grund gehabt haben. »Also, warum hat sie euch geschlagen oder gekniffen?«, fragte Choi-su. Die Kinder gaben keine Antwort. Choi-su rief Nami herbei, um zu fragen, was wirklich passiert sei. Es dauerte eine Weile, bis sie eine Antwort gab. Schließlich sagte sie, »Als ich heute am Brunnen war, um die Wäsche zu waschen, haben Yongi und Juni meine Gummischuhe genommen und sie gegen Reisbonbons eingetauscht.« Die jadefarbenen Gummischuhe waren letztes Jahr der Chuseok-Bonus von Choi-su für Nami gewesen. Sie hatte sie sich so gewünscht, und obwohl er eigentlich nicht so viel Geld ausgeben wollte, hatte er sie ihr schließlich gekauft. Und nun hatten die Kinder sie einfach gegen Süßigkeiten eingetauscht. Choi-su konnte verstehen, warum sie so verärgert war. Am nächsten Tag, als Nami das Klappern der Schere des Reisbonbon-Verkäufers hörte, wartete sie darauf, dass er am Eingangstor vorbeikam. »Hey, gib mir meine Schuhe zurück«, rief sie. »Was meinst du?«, fragte er. »Tu doch nicht so, du weißt genau, was ich meine. Ein paar jadefarbene Gummischuhe, die du den Kindern für die Süßigkeiten abgenommen hast.« »Die ich ihnen abgenommen habe? Was soll das heißen? Das waren deine Schuhe? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich sie nie genommen.« »Musik« sie zurück, sofort, rief Nami. Warte, ich werde sie dir wiedergeben, wenn die Schuhe noch beim Großhändler sind. Und wenn sie weg sind, kaufe ich dir ein neues Paar. Mach dir keine Sorgen, beschwichtigte er sie. Während der Reisbonbon-Verkäufer ihre Füße ansah, um die Schuhgröße abzuschätzen, flog wie aus dem Nichts eine dicke Biene herbei und summte um Namis Gesicht herum. Sie runzelte die Stirn und versuchte, die Biene mit einer Hand zu vertreiben, während sie mit der anderen ihr Gesicht abschirmte. Aber die Biene landete auf der Vorderseite ihres Oberteils und krabbelte die Bluse hoch. »Warte, halt still«, sagte der Reisbonbon-Verkäufer. Die Augen unablässig auf die Biene gerichtet, sprang er vor und schlug mit der Hand auf das Insekt auf ihren Brüsten. »Hab ich dich, du kleiner Schlingel!« Aber es war für beide ein recht peinlicher Moment. Nami wurde rot und trat einen Schritt zurück, so dass die Biene nun in die Hand des Verkäufers fiel. Es war abzusehen, dass das Tier nicht einfach stillhalten würde. Mit wütendem Summen stach es den jungen Mann in die Handfläche. Der Anblick, wie er die Biene abschüttelte und vor Schmerz seine Handfläche bepustete, amüsierte Nami so sehr, dass sie ihren Mund mit der Hand bedeckte und kicherte. Der Verkäufer sah mit halb verzerrtem, halb lächelndem Gesicht zu Nami hinüber. Der erste Gedanke, der ihm dabei kam, war der, dass ihre Eckzähne ganz entzückend waren. Als sich ihre Blicke trafen, drehte Nami sich verschämt weg. Am nächsten Tag war schönes Wetter. Die Umrisse eines fernen Berges zeichneten sich undeutlich ab, wie der verschlafene Blick einer Frau, die gerade aus einem Nickerchen erwacht war, und die Trauerweiden schwankten, wie von der Hitze gekitzelt. Die Gerste trieb ihre grünen Sprossen und am Boden der nach Süden ausgerichteten Mauer platzten Löwenzahnblüten auf, wie ein Feuerwerk. Der Reisbonbon-Verkäufer kam früher als gewöhnlich im Dorf an. Sein neuer Zeitplan war eine große Veränderung für die Dorfkinder, die genau wussten, wann er normalerweise zu kommen pflegte. Seltsam war auch, dass er anfing, mit den Kindern zu spielen. Er rannte mit ihnen auf dem Dorfplatz herum und zog erst zur Mittagszeit weiter ins nächste Dorf. Als die Frauen anfingen, Gerste zum Abendessen zu kochen, kam er ins Dorf zurück und kehrte erst nach Sonnenuntergang nach Hause zurück. So war es von nun an jedem Tag. Was ebenfalls anders war als zuvor, war, dass er Yongi und Juni jeweils kostenlos Bonbons gab. Andere Kinder waren schrecklich neidisch auf die beiden Brüder. Das Wetter war weiterhin schön. Die blass-rosafarbenen Röcke der Mädchen, die auf dem grasbewachsenen Hügel nach Beifußtrieben gruben, sahen wunderschön aus und der Bach war gesäumt von den frischen grünen Sprossen von Hirtentäschel und Brunnenkresse. Der Reisbonbon-Verkäufer kam immer vorbei und weigerte sich, irgendwo anders hinzugehen. An manchen Tagen lächelte er alle an. Und dann verteilte er großzügig Süßigkeiten an die Kinder. Aber an den Tagen, an denen er wie ein Taubstummer bedrückt und still blieb, konnten die Kinder nicht einen einzigen Leckerbissen bekommen. Es war nur natürlich, dass die Kinder lernten, die Stimmung des Bonbonverkäufers zu lesen, bevor sie sich die Süßigkeiten anschauten. An den guten Tagen trug er eine große Menge Fett auf sein langes, ungepflegtes Haar auf und bemühte sich, es zurückzukämmen. Auch trug er eine jadefarbene Weste aus Kunstseide. »Sieh dich mal an, hast du geheiratet oder so?« Wenn neugierige Dorfweiber solche Kommentare machten, lächelte er verlegen und drehte sein breites Gesicht zur Seite, um ihrem Blick zu entgehen. An einem regnerischen Abend tauchte Namis Vater bei Choi-soo auf. Der Grund, warum ich heute hierher gekommen bin, ist Nami. Ich werde ihr einen Ehemann suchen, bevor ich sterbe, sagte er. In meinem Dorf gibt es einen jungen Mann, 20 Jahre alt, von guter Verfassung. Er hat nur seine Mutter zu unterstützen. Nami hätte nichts zu befürchten. Chosus Frau versuchte, Namis Vater davon abzubringen und wandte ein, dass Nami mit ihren 17 Jahren noch zu jung sei, um zu heiraten. Aber Namis Vater war fest davon überzeugt, dass sie am nächsten Tag mit ihm kommen solle. Am nächsten Morgen, als sie das Frühstück zubereitete, waren Namis Augen geschwollen. Cholsu und seine Frau nahmen sich einen Tag frei und halfen Nami, ihre Sachen zu packen. Sie riefen sie herbei, um ihr Ratschläge zu geben, aber es war offensichtlich, dass sie nicht zuhörte. »Ich habe den Abwasch noch nicht gemacht«, sagte sie. »Das mache ich schon, keine Sorge. Komm und bürste deine Haare und zieh diese Socken hier an«, meinte Cholsus Frau. »Ich habe auch noch kein Wasser aus dem Brunnen geholt.« »Mach dir keine Sorgen«, habe ich gesagt. »Nami, bist du fertig? Beeil dich, sonst verpassen wir den Bus«, drängte ihr Vater. »Ich wünschte, er würde alleine fahren«, flüsterte Nami. »Wenn es dir dort nicht gefällt, kannst du jederzeit zurückkommen. Aber jetzt musst du tun, was dein Vater sagt. Mach dich schnell fertig, sonst verpasst du den Bus«, sagte Cholsu. Erst dann wusch sich Nami und sortierte ihre Sachen. Sie zog einen rosafarbenen Rock und eine weiße Jacke an. Sie sah wunderschön aus. Nami umarmte Yongi und Juni. »Wohin gehst du?«, fragte Yongi. »Ich gehe nach Hause«, sagte Nami. »Du lügst! Dein Zuhause ist doch hier«, rief Juni. Die Jungen wussten instinktiv, dass sie für immer weggehen würde. Sie wurden wütend und begannen zu schluchzen. In diesem Augenblick erschien der Reisbonbon-Verkäufer. In der Gasse hörte man sein Scherengeklapper. Nami nahm Juni schnell auf den Rücken und packte Yongi beim Handgelenk, bevor sie aus dem Haus rannte. Reisbonbon-Verkäufer sah Nami mit entsetztem Gesicht an. Für einen Augenblick huschte Dunkelheit über Namis Augen. Während Juni sich an ihren Rücken klammerte, hob Nami ihren Rock ein Stück, um 2 10-Won-Noten aus einem roten Beutel zu holen und sie dem Reisbonbon-Verkäufer zu geben. Sein Blick wanderte zwischen dem Geld und Nami hin und her. Dann wickelte er ein paar Reisbonbons in eine Zeitung und reichte sie Nami, ohne ein Wort zu sagen. Nach einigem Zögern nahm Nami es schweigend mit einer Hand und schob Yongi ins Haus. Der Reisbonbon-Verkäufer stand da und starrte leer auf das Eingangstor. Dann schluckte er und nahm sein Verkaufstablett. Nami gab den Jungen die Reisbonbons und schnappte sich auch selbst ein Stück. Sie holte ihr Taschentuch heraus, um sich Tränen und Rotz aus dem Gesicht zu wischen. Erst dann nahm sie ihre Taschen, um das Haus zu verlassen. Cholsus Frau flüsterte ihr Ratschläge zu, als sie das junge Mädchen hinausführte. So verließ Nami das Dorf. Cholsu und seine Frau standen auf und sahen zu, wie Nami mit ihrem Vater das Dorf verließ. Sie fragten sich, wie sie dazu kam, ein paar jadefarbene Gummischuhe zu tragen. Sie waren ganz neu. Das Ehepaar sah sich nur an, ohne etwas zu sagen. Schließlich konnten sie ihr nicht hinterherlaufen, um sie nach den Schuhen zu fragen. In ihren jadefarbenen Gummischuhen ging Nami den schmalen Weg zwischen den Gerstenfeldern. Sie konnte nicht wissen, dass der Reisbonbon-Verkäufer von der Spitze des Tränenhügels aus mit trübem Blick mit ansah, wie sie schweigend einem alten Mann hinüber ins Zazinä-Tal folgte. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.